Architekturfunk.
Partner Edition.
Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Partner Edition, Episode 189 am 25. September 2025. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spricht Klaus Fühner mit Nils Fischer von Zaha Hadid und Stefan Kaufmann von Allplan. Wir steigen ein ins Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Heinze Architekturfunk Partner Edition. Unser heutiger Partner ist Allplan, ein globaler Anbieter von BIM-Software für Architektur, Bauingenieurwesen, Detailplanung und Fertigung und Teil der bekannten Nemetschek Group. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, denn die hält zunehmend Einzug in die Architektur und Bauplanung und verändert dort zusehends die Arbeitsweise der Planenden und damit auch den Ablauf von bisher etablierten Planungsprozessen. Während Building Information Modeling in den vergangenen Jahren die digitale Planung standardisiert hat, eröffnet KI völlig neue Möglichkeiten. Was das konkret ist und wo wir aktuell stehen, erfahren wir nun von meinen beiden Gästen Nils Fischer und Stefan Kaufmann. Hallo.
Hallo.
Bevor wir das Gespräch beginnen, Nils und Stefan, möchte ich euch gerne beide kurz vorstellen, damit unsere Zuhörenden wissen, mit wem sie es denn eigentlich zu tun haben. Nils, du bist Architekt und Director bei Zaha Hadid in London und leitest dort den Bereich Forschung und Entwicklung, zudem auch die Computational Design Research Group, kurz CODE, gehört. Und du bist seit deinem Einstieg in das Büro im Jahr 2004 auch zusätzlich in zahlreiche Großprojekte eingebunden. Und Stefan, du bist ebenfalls Architekt. Du hast an der TU München geforscht und gelehrt und du warst von 2014 bis 2018 Geschäftsführer des Leonhard Obermeier Center, einem der führenden Forschungszentren für digitale Methoden im Bauwesen. Heute bist du Product Manager bei Allplan und dort verantwortlich für den Bereich BIM-Strategie und neue Technologien. So, jetzt darf ich natürlich mit zwei echten Techno-Cracks sprechen und habe so ein bisschen Sorge, dass mir das Gespräch entgleitet und dass vielleicht auch unsere Zuhörenden irgendwann aussteigen, wenn es zu technisch wird und zu viele Fachkürzel auf uns einprasseln. Daher meine Bitte, sprecht in einfacher Sprache mit mir. Danke. Erste Frage, Nils. In welchen Bereichen der Planung kann denn KI überhaupt sinnvoll eingesetzt werden?
Also ich kann das natürlich nicht generalisieren, da wir uns hauptsächlich auf den Anfangsbereich der Planung konzentrieren mit dem, was wir machen. Aber ich denke mal, was jeder schon sieht, ist, dass Bildgeneration unheimlich gut funktioniert. Und das hat vor etwa 2 Jahren mit breit verfügbaren Tools, glaube ich, erstmal als Spielerei angefangen, haben viele gemacht. Aber wo wir das wirklich heute nutzen, ist vor allem die Visualisierung, also weniger um Ideen zu erzeugen, als um sie dann viel schneller als bisher möglich realistisch darzustellen. Weil als Architekt arbeitet man natürlich an sehr abstrakten Modellen. Das kennt jeder. Und Klienten möchten dann gerne etwas sehr Realistisches haben und diese Lücke zu füllen, dass KI heute ausgesprochen nützlich schon, also nicht nur schneller, sondern auch viel billiger als das, was man früher als Rendering kannte oder auch heute noch kennt. Und das hat auch damit zu tun, dass die Rechenzeit kürzer wird, man sehr viel weniger Arbeit in die Dekoration, sage ich mal, einer Szene stecken muss. Und das ist schon sehr nützlich, weil das hat eigentlich wenig mit unserer Wertschöpfung zu tun. Also wir versuchen, möglichst viel Zeit auf die Entwicklung des Entwurfs zu verwenden und weniger eigentlich Derivate davon zu dekorieren für temporäre Reviews. Also das ist schon sehr nützlich. Es gibt natürlich auch sehr, sehr, sag ich mal, ubiquitäre oder sag ich mal, generische Tools, die Architekten gut schon verwenden können, das alles mit Text zu tun hat. Also ich glaube, die wenigsten Architekten haben ein Germanistikstudium gemacht und da sind natürlich auch diese ganzen Tools, die im Büroalltag einem das Leben jetzt schon leichter machen können, wie Textgeneratoren, sehr nützlich. Ich denke mal, werden auch schon viele in der einen oder anderen Form nutzen. Und dann gibt es sehr spezialisierte Tools, zum Beispiel, wenn es darum geht, jetzt möglichst schnell zum Beispiel den CO2-Footprint eines Gebäudes zu ermitteln. Da gibt es relativ effiziente, spezialisierte Tools, die man sich als Service dazu kaufen kann, die zum Beispiel aus dem BIM-Modell schon relativ gut vorhersehen können, wo mein Gebäude energetisch liegt. Und diese Tools werden eben so schnell, dass ich da relativ viele Iterationen über ein Problem schon laufen lassen kann. Also wesentlich mehr, als es früher der Fall war. Also da gibt es jetzt schon einige nützliche, auch technische Nischentools, die durchaus einen Entwicklungsstand haben, der sie im Alltag nützlich macht. Ja.
Das Thema Visualisierung, Rendering, generatives Design ist ja auch sicherlich was, Stefan, was ihr auch bei Allplan einsetzt und nutzt. Ist das dann wirklich eine reine blanke Bildgenerierung oder ist das schon mehr?
Jetzt die Frage, was du mit blanker Bildgenerierung meinst. Also ich meine, das Endergebnis ist momentan bei uns ein Bild. Das wird auch nicht so bleiben. Wir arbeiten jetzt schon an einer nächsten Generation, die dann eben zum Beispiel auch einen Film generieren kann oder vielleicht dann auch in der Lage ist, zum Beispiel aus verschiedenen Bildern und Ansichten eines Gebäudes vielleicht dann auch schon mal ein grobes Modell zu machen. Also, aber sag mal, die blanke Bildgenerierung, die kann natürlich ganz unterschiedlichen Einsatzzwecken dienen. Ja, da haben wir irgendwie am Anfang halt diese ganz frühen Entwurfsphasen. Da wird vielleicht auch mal nur gepromptet. Ja, also die Frage ist irgendwie bei der KI immer, was habe ich eigentlich für Eingangsdaten und was kommt am Schluss und was kommt am Schluss raus oder was kann am Schluss rauskommen? Und bei den Eingangsdaten gibt es bei uns halt eine große Vielfalt. Also du kannst entweder einfach nur prompten und das heißt so Texteingabe und so wünscht dir was und dann kommt da halt ein Bild raus. Du kannst ja auch verschiedene Stile ausprobieren schon an der Stelle, aber du kannst eben auch schon Bilder vorgeben. Das heißt zum Beispiel einfach eine Handskizze oder irgendwas, was mal schön 2D gezeichnet hast oder vielleicht auch schon ein Screenshot von einem BIM-Modell oder von der Ansicht, perspektivischen Ansicht von einem BIM-Modell. Und da sieht man halt schon, okay, da sind wir jetzt eigentlich in ganz unterschiedlichen Phasen des Entwurfs auch, oder? Es kann so ganz am Anfang mal sein, so für eine frühe Inspiration, kann aber auch später mal sein, wo ich mich vielleicht mal für Materialität interessiere. Was ich total spannend finde, ist übrigens, wenn ich als Eingangsdaten ein Foto von einem Gebäude nehme, da haben wir wirklich echt Top-Ergebnisse schon mit unserem Bildgenerator. Das heißt, ich muss irgendwie zum Beispiel thermische Sanierungsmaßnahme vornehmen. Jetzt mache ich halt von meinem 70er-Jahre-Gebäude ein Foto und wünsche mir jetzt da mal neue Fassaden drauf. Und wenn ich die, das muss auch nicht umfangreich beschrieben werden, aber wenn ich die relativ gut beschreibe, ja, damit komme ich da auch schon echt in kurzer Zeit wirklich hochwertige Entwürfe. Das ist jetzt nicht nur, also jetzt habe ich jetzt nicht das Gebäude entworfen, das steht ja schon, aber ich kann zum Beispiel Fassadenentwürfe darauf generieren. Und warum funktioniert das so toll? Klar, weil halt diese Bildgeneratoren, das sind Modelle dahinter, die sind halt eben auf der Basis von Fotos zum Beispiel oder von Architekturvisualisierungen trainiert und die sind halt besonders gut, wenn es darum geht, Gebäude von außen zu zeigen. Also da, deswegen, ja klar, wird generiert, ein Bild generiert, aber es ist eben nicht nur ein Rendering, sondern da steckt schon auch, kann schon auch ein Entwurfsgedanke drin stecken.
Und eine Intelligenz auch schon quasi hinterlegt sein. Jetzt hat Nils am Anfang gesagt, einfach die Visualisierungen, das Rendering. Nils, du hast auch erwähnt, dass es natürlich auch Themen für Nachhaltigkeitsberechnungen, also Simulationen für LCA, für Gebäude, Ökobilanzen und so weiter auch erstellt werden können, was echt super gut funktioniert und ja auch schon eine große Unterstützung ist. Ich denke immer so an die baupraktischen Sachen, ne? Ausführungsplanung, wo einfach auch viele Vorgänge manuell gemacht werden müssen nach wie vor, die man vielleicht automatisieren kann. Gibt es da auch schon konkrete Ansätze, wo man mit einer KI quasi solche Automatisationen anstoßen kann und quasi auch als Planerin einen enormen einfach auch zeitlichen Vorteil hat, eine Arbeitsersparnis hat?
Also ich würde sagen, also zumindest aus meiner Sicht als jemand, der das dann anwenden würde, also sehe ich da jetzt noch nichts, was hundertprozentig funktioniert. Es gibt aber Ansätze und es gibt auch jetzt schon einige Startups, die als Claim haben, genau das zu tun. Das heißt, da gibt es Angebote, da kann man dann seine Planbestände im Prinzip einlesen lassen und die versprechen dann im Stil der bisherigen Pläne auch Ausführungspläne, also im Englischen ist es the dress, also Bemaßungen, Grafik hinzuzufügen, aber auch dann Pläne zu generieren. Allerdings sind die Angebote, die wir da sehen, bisher, sage ich mal, moderierte Angebote. Das heißt, man schickt die Daten dahin, dann wird irgendetwas generiert, dann kriegt man drei Versionen zurück, die dann nochmal von Menschen qualitätsbearbeitet werden. Und das zeigt eigentlich, dass es anscheinend noch nicht so richtig funktioniert. Da gibt es mehrere Angebote, das sind allerdings alle Angebote mit einem Human in the Loop und dann kriegt man in relativ kurzer Zeit Dinge zurück, aber man kriegt sie eben noch nicht live. Es ist, mir ist da etwas entgangen bisher und von den Gesprächen, die wir bisher mit diesen Anbietern hatten, hört man auch schnell, das funktioniert besonders gut, wenn man zum Beispiel sich als Architekt auf eine Typologie konzentriert und die Dinge dann idealerweise auch noch möglichst rechtlich daherkommen. Also das funktioniert für uns noch nicht, aber da gibt es viele Ansätze und da liegt natürlich dann auch eine ganz, ganz große Effizienzsteigerung. Das heißt, da gibt es auch, glaube ich, inzwischen genug Anreiz, um da Tools zu entwickeln. Und da sehe ich immer weiter ausgereifte Modelle, die allerdings noch nicht an einem Punkt angekommen sind, von aus meiner Perspektive zumindest, die es einem erlauben würden, sich auf diese Tools jetzt im Dialog direkt am Bildschirm einzusetzen. So, das sind immer noch Firmen, die das Ganze als Service anbieten. Da hat Stefan vielleicht aus seiner Entwicklungsarbeit noch etwas mehr Einblick als Softwarehersteller. Aber ich habe da jetzt für die Planungspraxis, also wenn es zum Beispiel um die Planerstellung, eine Ausführungsplanung geht, noch nichts gesehen. Es gibt natürlich andere Bereiche, die sich eher dazu eignen, Modelle aus anderen Bereichen zu verwenden. Also alles, was mit Text zu tun hat, Ausschreibungstext etc. Also das klappt schon eher ganz gut. Die eigentliche Planung, also die räumliche Planung ist eine große Herausforderung, aber vom Muster her eignet es sich schon dafür und da wird auch entsprechend viel geforscht. Da werden wir in den nächsten Jahren viel Innovation sehen.
Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Beruf des Architekten, der Architektin absehbar überflüssig werden könnte.
Nee, genauso wenig wie BIM oder CAD den Architekten abgeschafft haben. Also ich bin da sehr optimistisch, weil ich glaube, dass uns die AI vor allem da gut unterstützt, wo wir, also früher war es so, dass der Computer einem direkt repetitive Aufgaben abnehmen konnte. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo ähnliche Aufgaben einem abgenommen werden können. Und das sind, glaube ich, auch Aufgaben, die ehrlich gesagt niemand gerne macht. Also ich kenne keinen Architekten, also ich kenne auch nicht alle Umsetzungen, aber ich kenne keinen, der zum Beispiel Türlisten mag. Ja, also ich glaube, da gibt es viele Dinge auch, die dann gerade, wenn man einen guten Standard hat, dann auch in der Ausführungsplanung eine Ableitung eigentlich des Berufsgedanken sind. Und ich glaube, dass die AI dazu führen wird, dass die Wertschöpfung sich weg verschieben wird von, sag ich mal, einem repetitiven Abarbeiten eines Entwurfes hin zur eigentlichen Entwurfsgestaltung, weil die Abarbeitung sich dadurch durch den Einsatz von KI effizienter gestalten lässt.
Stefan, kann man sagen jetzt schon, in welchen Leistungsphasen KI tatsächlich schon eingesetzt werden kann oder einen echten Mehrwert bringt? Also jetzt aus Sicht quasi des Softwareanbieters?
Gut, also das kann man nicht so allgemein sagen. Ich sehe momentan KI praktisch in allen Leistungsphasen schon im Einsatz. Ist halt immer die Frage, habe ich da irgendwo an irgendeiner Stelle ein vortrainiertes Modell, das mir halt jetzt gerade bei dem hilft, was ich da tue. Also die KI ist eine völlig neuartige Technologie, die man sich eher so vorstellen kann wie ein neuer Kollege, der halt irgendwie mitarbeitet oder vielleicht ein Team von Kollegen mit. Die sind zum Teil sehr speziell ausgebildet und können eben eine Sache besonders gut oder sie verfügen halt über ein extrem breites Wissen. Deswegen lässt sich es tatsächlich gar nicht so stark verallgemeinern. Ich hatte es ja vorhin schon mal so am Beispiel Visualisierung ausgeführt. Da sieht man ja auch, im Grunde genommen kann ich ja eigentlich bis zur Eingabeplanung auf jeden Fall so einen Visualisierer einsetzen und vielleicht sogar darüber hinaus dann im Fall von der Sanierungsmaßnahme. Und wenn wir jetzt den Scope hier noch ein bisschen breiter nehmen, zum Beispiel auf Textgenerierung oder auf Tools, die vielleicht automatisiert für uns Content generieren, wie Modelle aus Plänen, dann sieht man schon, okay, das ist im Grunde genommen halt überall schon im Einzug. Und mal so ein einfaches Beispiel, natürlich kann ich mir in der frühen Entwurfsphase vielleicht schon mal einen Vorschlag für ein Raumbuch machen lassen. Und wenn ich das richtig gepromptet habe, übernehme ich das direkt bei uns in den Raummanager in Allplan. Ich kann dann später vielleicht viel besser übersetzen. Ich kann mir vielleicht auch mal einen Vertrag machen lassen oder einen Architektenvertrag mal prüfen lassen und so weiter. Also das ist wirklich was, was man so nicht verallgemeinern kann. Und ich glaube auch nicht, dass es so sein wird, dass es da irgendwo einen speziellen Anwendungsbereich für KI geben wird, der prädestiniert ist. Aber gut, die Frage ist, und ich glaube, das ist nochmal ein Thema, das wir sich, glaube ich, auch lohnt zu beleuchten, was ist überhaupt ein KI-Tool? Also momentan tun wir ja so, als gäbe es irgendwie so Software und jetzt kommen da die neuen KI-Tools. Das ist zum Teil natürlich auch so, aber ich glaube, dass wir die Diskussion in spätestens 1 bis 2 Jahren so gar nicht mehr führen werden, weil ja quasi jeder Softwarehersteller KI in seine Bestandssoftware einbauen wird und das ist oder auch schon eingebaut hat. Also wir haben ja auch schon die ersten KI-Funktionen bei uns in den Produkten. Ist es die Frage, ist jetzt Allplan ein KI-Tool? Wahrscheinlich ja. Also und war Allplan davor auch schon eins? Wahrscheinlich auch schon, denn wir hatten vorher auch schon Tools, die irgendwie geholfen haben, einen hohen Automatisierungsgrad Probleme zu lösen. Also das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass uns das tatsächlich gar nicht so sagen wir mal, hilft beim Verständnis von KI und auch beim Einsatz von KI. Sondern was kommen wird, ist, dass KI überall sein wird. Und manchmal merken wir es und manchmal eben nicht. Und manchmal ist es vielleicht ein großes, vortrainiertes Modell und manchmal ist es einfach nur ein besonders smarter Optimierungsalgorithmus, der vielleicht schon was für uns macht. Und vielleicht zuvor so, nochmal, du hast ja noch, wolltest mal wissen, kann man eigentlich so vielleicht in der Ausarbeitung von Plänen oder bei der Erhöhung des Detaillierungsgrads, dann während der Planung, gibt es da schon Tools, die uns helfen können. Und wir arbeiten halt genau an sowas momentan. Da darf ich jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen bei uns im Maschinenraum mal reinschauen lassen. Also in meinem KI-Team, da sind wir ganz happy, dass wir die Woche echt einen schönen Algorithmus präsentieren durften, intern schon mal, der eben dabei helfen soll, Pläne zu generieren aus BIM-Modellen. Und das ist eben was, was eigentlich der Logik von KI völlig widerspricht. Also an sich ist ja KI entdeckt ja Muster in irgendwas Unstrukturiertem, oder? Und liefert uns dann was höher Strukturiertes. So liest einen Plan, ein PDF, oder? Als Bild und kann uns jetzt ein BIM-Modell machen. Ja, ich strukturiere die Daten höher. Jetzt gehen wir da quasi den anderen Weg. Also wir haben ein hochstrukturiertes BIM-Modell und jetzt mache ich da sowas Niederstrukturiertes, ein PDF draus. Und wir starten jetzt einfach mal mit so ganz banalen Sachen wie, ah, wo ist ein guter Ort für eine Positionsnummer oder wo ist ein guter Ort für die Bewährung, für die Bemaßungslinie. Und die ist jetzt schon da, die können wir schon vorgenerieren, aber unsere Kunden, wir wissen, dass unsere Kunden 40% ihrer Zeit dann wieder damit verbringen, diese Pläne auszuarbeiten. Und das ist eben, auf diesen Painpoint schauen wir auch. Und das will ja auch eigentlich auch keiner, also von Hand machen. Und das ist viel Arbeit. Mit jeder Änderung mache ich es wieder. Und ich wünsche mir natürlich als Architekt auch, dass der Entwurf in Zukunft noch stärker vielleicht auch von Menschen gemacht ist, ja? Weil wir doch noch ein breites Verständnis haben, was ist an irgendeiner Stelle angemessen. Wir haben diese soziale Vernetzung sehr stark und sehr regional auch. Ich denke, das wünsche ich mir zumindest, dass wir da Freiräume schaffen, dass wir als Architekten eigentlich wieder mehr die Dinge tun, für die sie geeignet sind und auf die sie eigentlich auch Lust haben.
Nils, mich würde mal interessieren, jetzt haben wir viel über BIM und KI gesprochen. Mir persönlich fällt es schwer, überhaupt das auseinanderzuhalten. Also wie hängt BIM und KI eigentlich miteinander zusammen? Also die BIM-Methodik hat sich ja jetzt in den letzten Jahren eindeutig etabliert als vielleicht auch so digitaler Standard in der Planung. Ne? Jetzt hat Stefan schon gesagt, naja, die Plangenerierung aus BIM ist ja eigentlich was, was man gar nicht will, wo man ja eigentlich dachte, man ist da vielleicht drüber hinaus oder hinweg. Ne? Aber offensichtlich kommt man ja auch ohne eine vielfache 2D-Darstellung einfach nicht klar. Also auch in der Baupraxis oder in Deutschland sicherlich auch schon auf den Bauämtern geht das los. Gibt es da quasi ein Technikwechsel von BIM zu KI oder ist KI einfach etwas, was quasi in diese BIM-Arbeitsweise einfach ein integraler Bestandteil werden wird oder vielleicht auch schon ist?
Ich glaube, es ist noch nicht, also wir versuchen das gerade zusammenzubringen. Also KI funktioniert vor allem in Bereichen, wo wir aus anderen, ich sag mal, am besten funktionieren momentan noch generische Tools, die eigentlich aus anderen Domänen kommen, wo es sehr viel mehr Daten gibt, ja, als das mit Text zu tun hat, mit Bildern. Da gibt es eben Milliarden von Quellen im Internet und aufgrund dieser Datenlage funktionieren diese Tools ganz besonders gut. Und da, wo man diese Tools im Architekturbereich anwenden kann, sehen wir momentan auch die reifsten Anwendungsfälle. BIM eignet sich natürlich abstrakt betrachtet besonders gut für das Training von Modellen, weil in einem BIM-Modell habe ich schon sehr viel klassifizierte Datensätze. Das ist das, was ich für das Training eines Modells brauche. Ich muss dem Modell im Prinzip erklären können, was eine Information bedeutet. Und in strukturierten Datensätzen wie einem BIM-Modell geht das theoretisch sehr gut. Das Problem ist, glaube ich, dass momentan einfach noch nicht genug von diesen Daten an einem Ort zusammengebracht worden sind, um da effiziente Modelle zu bauen, weil die Datenmengen doch extrem groß sind. Aber da ist ein großes Potenzial auf jeden Fall da, weil die Struktur der Daten sich eigentlich sehr gut für das Training von Modellen eignet. Aber wie vielleicht schon eingangs gesagt, wir sehen jetzt noch keine Tools, die sich im Planungsalltag für Projekte einsetzen. Das sind ja jetzt ein fundamentaler Gamechanger werden. Also das sind zusätzliche Funktionen. Ich glaube, das hat Stefan auch gesagt, es gibt jetzt nicht eine Klasse von Vor-KI-Software und eine danach, sondern das ist eine sukzessive Addition von Funktionen, die sich dann nach und nach in den Programmen, die wir kennen, etablieren. Das sind kleine Optimierungen, die wir bisher sehen. Also den großen Sprung habe ich noch nicht gesehen. Es gibt aber natürlich auch Firmen und Startups, die sich genau damit beschäftigen und gucken, was kommt nach der klassischen BIM-Software, wie wir sie kennen. Und da gibt KI natürlich einen doppelten Schub, weil einmal natürlich da eine neue Technologie ist, mit der ich meine Datenmodelle bearbeiten kann, aber auch gleichzeitig die Entwicklung neuer Software billiger wird, weil auch die Softwareentwicklungstools über KI sehr viel effizienter werden. Und das ist dann in dem Sinne eigentlich auch eine Schlüsseltechnologie, die Softwareentwicklung ganz stark beschleunigt, weil gerade aber die ersten großen Modelle, die wirklich gut funktioniert haben, waren Programmiertools. Und also ich glaube, daran liegt es auch, dass es inzwischen eine recht große oder eine recht breite Initiative von auch kleinen Softwarefirmen gibt, sich dieses Themas anzunehmen. Also ich glaube, BIM eignet sich von der Struktur her sehr gut für KI. Aber ich glaube, was momentan noch fehlt, ist dieser Durchbruch, genug Daten in einem Ort zusammenzubringen und dann auch auf breiter Front Outputs zu generieren, die den Planungsalltag wirklich verändern. Also das habe ich noch nicht so gesehen. Ich glaube, es ist auch eher ein gradueller Prozess.
Welche Kompetenzen braucht man denn als Planer, um ja mit der KI erfolgreich zum Beispiel in Altplan zu arbeiten, Stefan?
Also was mit den KI-Tools jetzt kommt und warum sie sich auch so schnell durchsetzen, diese KI-Funktionen im Vergleich zum Beispiel zu BIM, ist halt eine extrem hohe Intuitivität. Also wenn wir uns die KI, so wie wir jetzt sie uns jetzt gerade hier besprechen in Form von GenAI und Machine Learning, also diese KI, die eben in der Lage ist, sagen wir mal, auf besonders hohem Niveau intelligent zu sein, dann sehen wir halt, dass eine der Fähigkeiten eben ist, dass sie so ein hohes Sprachverständnis hat, oder? Dass sie, da gibt es was, das heißt Theory of Mind, das heißt, sie versteht eigentlich immer besser, was wir auch vorhaben. Also ich muss jetzt da nicht ganz genaue Prozesse oder Eingangsmethoden einhalten, sondern ich kann eigentlich mal so auch mal so aus der Hüfte losplappern und mir was wünschen. Es kann eben selbstständige Schlüsse ziehen, es kann Probleme auch generalisieren, also versteht schon, okay, du hast jetzt gerade ein Problem und da gibt es ein ähnliches Problem vielleicht in einem anderen Anwendungsgebiet und kann eben solche Problemstellungen übertragen, versteht wahnsinnig gut, hat so ein semantisches Verständnis, das heißt, kann so Bedeutungen von Synonymen und Sprache eigentlich völlig eigenständig auch übersetzen und das führt eben dazu, dass man im Grunde genommen erstmal keine Schulung braucht. Also wir haben ja jetzt Leute, und ich habe das eben, das zum Beispiel jetzt beim Visualisierung, aber auch bei unserem KI-Assistent, den wir da eingebaut haben, mein Gott, da gehe ich einfach hin und ich kann ihn völlig intuitiv bedienen. Warum? Weil die KI im Grunde genommen ein Stück weit versteht, wer ich bin, was ich vorhabe. Und ich kann es ihm einfach jetzt erzählen. Also das ist, also diese hohe Intuitivität, die führt eben auch zu diesem sagen wir mal, raketenhaften Durchbruch der Tools, die wir da gesehen haben, weil ich muss es einfach nicht mehr lernen. Also es das heißt aber nicht, dass es nicht gut ist, ein Stück weit eben auch mal zu lernen, also mal so ein irgendwie so ein Prompting-Seminar mal zu belegen oder vielleicht auch mal so im Bereich Visualisierung, aber auch bei der Benutzung von Chatbots. Das schadet sicher nicht, weil da kann ich einfach für mich am Schluss nochmal mehr rausholen und kriege vielleicht auch mal eine Inspiration, was ich noch alles anstellen könnte mit diesem Tool. Also erstmal habe ich ja das in der Blackbox und das macht für uns übrigens auch relativ schwierig, auch im Bereich des Product Managements, weil wir wissen, okay, diese Blackbox ist extrem intelligent, extrem breites Wissen. Aber wie lernt jetzt unser Anwender, was er damit alles anstellen kann? Ja, also wir wollen es ja auch nicht, wir limitieren es ein Stück weit, ja, damit eben keine risikobehafteten Dinge damit getan werden. Aber wir tun es auf der anderen Seite halt auch schwer, weil eben nicht immer klar ist, was das Ziel dieser KI ist. Und sie kann für uns halt in einer sehr hohen Eigenständigkeit Probleme lösen und sind selber manchmal auch überrascht, was dann die anderen damit anstellen.
Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass KI standardmäßig versucht, eine globale Lösung zu finden und dass KI noch nicht in der Lage ist, dann eben auf spezifische Eigenheiten, auf lokale Charakteristika auch einzugehen. Was bedeutet das denn eigentlich konkret? Also bedeutet das, dass ein Entwurf für ein Gebäude, ob es in England oder in den Arabischen Emiraten steht, quasi unter unterschiedlichen klimatischen Voraussetzungen dann quasi ein gleiches Design bekommt? Oder dass man eben genau das schafft, zukünftig der KI anzutrainieren, dass er auf bestimmte Spezifikationen, Gegebenheiten quasi direkt einwirkt.
Wenn ich das kurz beantworte, weil da haben wir uns ein bisschen beschäftigt, ganz am Anfang, als wir zu uns diese Bildgeneratoren angeguckt haben. Ich glaube, da muss man auch erstmal unterscheiden. Es gibt natürlich auch generelle Modelle, die ich genauso zur Generierung eines Gebäudebildes als auch eines Bildes eines Fantasietieres benutzen kann. Also das sind tatsächlich so General Purpose Models. Die sind natürlich deshalb interessant, weil die und auch sehr, sehr beeindruckend, weil die eben auf riesigen Datensätzen basieren. Und dann es ist auch bei der KI so, das, was reinkommt, reflektiert sich dann auch irgendwann in, oder ist dann auch in den Resultaten reflektiert. Es gibt allerdings Techniken, und damit haben wir, als diese Modelle zunächst rauskamen, auch sehr viel experimentiert, wie man diese Resultate sehr viel spezifischer machen kann. Also man kann zum Beispiel dann, wenn man selbst sich einen Bildgenerator, sag ich mal, halten möchte aus seiner eigenen Hardware, kann man sich ein großes Modell, auch gibt es Open Source, kann man sich aus dem Internet holen, da ist dann im Prinzip so eine Art Weltwissen drin abgebildet und dann kann man auf diese großen Modelle, kleine Modelle drauf trainieren mit eigenen Daten. Und da haben wir sehr viel mit experimentiert, auch gerade was Bildgenerierung betrifft. Man kann dann zum Beispiel aus einer eigenen Bilddatenbank dann sehr spezifische Auswahlen treffen, also im Prinzip kuratierte Datensätze auf diese Basisdatensätze aufsatteln, auch mit eigener Verschlagwortung. Da kommen schon relativ spezifische Resultate bei raus. Also man kann dann zum Beispiel, also wir haben auch für eigene Verwendung haben wir Modelle nur für Interiors, nur für Hochhäuser, nur für Bohren. Das heißt, man kann sich dann schon typologiespezifische Modelle bauen. Also das ist einmal zu diesen generellen Modellen zu sagen. Und dann glaube ich, gibt es dann auch für sehr viele, sag ich mal, technische Anwendungsfälle spezialisierte Modelle. Ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Reise hin, dass wir statt das eine große Modell zu haben, das versucht, einem die Welt zu erklären, immer spezialisiertere Nischentools haben werden. Und das sind natürlich dann auch teilweise da technische Probleme, die ja gelöst werden, Ingenieursaufgaben, die dann auch gar keinen lokalen Bezug haben. Ja, das sind dann einfach Ingenieurstools, ja, um irgendetwas schneller simulieren zu können. Aber wenn es zum Beispiel um Regionalspezifizität von generierten Bildern geht, da kann man schon, also einmal durch gezieltes Prompten viel erreichen. Dazu muss man natürlich auch wissen, was in einer Region typisch ist. Oder eben dadurch, dass man durch zusätzliches Bilddatentraining Modelle spezifischer macht. Das geht schon, aber dazu muss man sich natürlich auch mit diesen Tools etwas beschäftigen. Und man muss sich auch immer, glaube ich, oder man muss auch mit diesen großen Tools im Hinterkopf behalten, dass das General Purpose Models sind. Im Prinzip nicht auf eine bestimmte Anwendung hin optimierte Modelle und dass man diese, sag ich mal, domänenspezifischen Charakteristika entweder durch Prompt oder zusätzliche Daten dann auch reinbringen muss.
Ich höre auch immer wieder den Begriff Model Context Protokoll. Was bedeutet das genau, Stefan? Hängt das jetzt mit dem angesprochenen Thema zusammen?
Ich würde ganz gerne nochmal auf die letzte Frage antworten. Also und dann natürlich auch gerne nochmal zu MCP zurückzukommen. Was momentan die Unternehmen sich wünschen, ist im Grunde genommen, dass sie mit jedem Projekt schneller werden und besser. Ja, und das heißt, sie wünschen sich im Grunde genommen, dass es eine KI gibt, die aus ihren eigenen Projekten irgendwie lernt, um dann vielleicht gute Vorschläge fürs nächste zu machen. Das heißt, die KI wird jetzt zu einem Hauptbestandteil, zur Schlüsseltechnologie von so einem Wissensmanagement dass im Grunde genommen halt auf der Basis von dem, was ich tue, in Zukunft immer mehr Produktivität und vielleicht auch Qualität schafft im Unternehmen. Und da ist eben wichtig, dass man eben dieses Antrainieren nicht jetzt als globales Trainieren sieht. Und das ist auch gar nicht notwendig, ne? Also es gibt ja diese Angst irgendwo bei den Planern, die sagen, ja, die KI, die klaut mir ja das ganze Wissen und ich benutze das jetzt nicht und das ist alles verboten. Das ist jetzt momentan natürlich schon so, weil natürlich die Anbieter von den großen Modellen hätten es schon gern, dass man ihnen halt das Wissen gibt. Das machen wir aber zum Beispiel auch nicht. Und man kann das schon, aber man kann das Unternehmenwissen, das kann ich trennen von dem Allgemeinwissen und vom Domänenwissen. Und da sehen wir halt, daran arbeiten wir auch, dass man halt, dass ein Unternehmen seinen eigenen Wissensspace hat. Das sind dann so Datenbanken, in denen eben dieses Wissen automatisch auch von der KI abgelegt wird und dann wieder bereitgestellt wird. Und das ist eben wichtig, und deswegen wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil wir ja das Thema so Datenschutz und Wissensschutz eigentlich noch gar nicht besprochen haben, aber weil ich aber sehe, dass eben solche Entwicklungen dazu führen, dass wir sowas in Zukunft sehr einfach zur Verfügung stellen können, das auch schon tun, glaube ich, ist eine Erwähnung wert. MCP, ja, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Worum geht es? Ich habe es vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen angerissen. Also KI wird jetzt in alle Produkte integriert, in alle Softwareprodukte und momentan ja so an manch, entweder so encapsulated, also irgendwo gibt es eine kleine KI-Funktion oder so global, ja, so wie wir es halt auch haben. Ja, da kann ich jetzt alles Mögliche machen mit dieser KI. In Zukunft wird diese globale KI die Funktion bekommen, die Software zu benutzen. Also die wird in der Lage sein, ein Softwareprodukt zu benutzen. Und dafür gibt es eben diese Agents, ja, die das Problem verstehen, den Lösungsweg vorschlagen und die am Schluss auch versuchen, diese Lösung in der Software auszuführen. Zukunft vielleicht dann nochmal Agent zu Agent. Ja, dann habe ich 5 Softwareprodukte. Und diese 5 Agents können untereinander eben sich dann nochmal abgleichen und über die Software hinaus Lösungswege finden. So, warum ist jetzt MCP wichtig? Diese Agents, die brauchen quasi ein Tool-Awareness. Also die müssen wissen, was kann sie eigentlich mit diesem Produkt, diesem Softwareprodukt alles tun. Ne? Also bei uns, wir haben irgendwie 3800 Funktionen in Allplan. Die schreiben wir jetzt in so ein Dokument rein. Ne? Das ist eben dieses das Model Context Protocol. Und das ist so strukturiert, dass jedes große Sprachmodell darauf zugreifen kann und sofort versteht, ah, okay, da gibt es eine Funktion, mit der kann ich eine Wand generieren, die braucht Eingangsdaten, Ausgangsdaten und da gibt es Ausgangsdaten, die erwartet werden. Und das ist einfach zentral und ich brauche wahrscheinlich auch für ein Softwareprodukt oder für eine Version eines Softwareproduktes auch nur ein MCP. Das kann dann von jedem genutzt werden, von jeder KI, nicht nur von intern, sondern im Grunde genommen von jedem, der sagt, okay, ich möchte eigentlich in meinen Workflow jetzt Allplan einbauen. Und deswegen, mich hat es fast gewundert, dass sich die Anbieter der großen Sprachmodelle da relativ früh eben auf so einen gemeinsamen Standard geeinigt haben. Also so wie, ich meine, wir haben lange genug gebraucht, bis wir irgendwo IFC entwickelt haben. Das haben die halt irgendwo innerhalb von wenigen Wochen und Monaten erkannt, dass das irgendwie eine Kerntechnologie ist, oder sag mal, ein Informationssatz, eine Kerndatenstruktur, die eben am Schluss allen hilft. Und ja, es ist jetzt schon ein bisschen technisch und es wird auch diskutiert, ob man in Zukunft MCP noch braucht, ob die Agenten nicht intelligent genug sind, aus anderen Datenquellen, so eine Webseite zum Beispiel, API-Dokumentation, eben genau das gleiche Wissen zu extrahieren. Aber momentan ist schon so, dass wir das zur Verfügung stellen und daran auch arbeiten.
Nils, kannst du das noch ergänzen? Wie arbeitet ihr dann in MCPs?
Das ist bei uns gerade in der, sag ich mal, experimentellen Phase. Das ist ja, diese innovative MCP gibt es, glaube ich, auch erst seit Mitte letzten Jahres. Das sind alles noch relativ neue Dinge. Aber es gibt eine Software, mit der wir sehr häufig arbeiten. Da gibt es das schon als Open Source Modell. Und sobald es da irgendetwas gibt, versuchen wir uns das auch möglichst schnell einzueignen. Das ist schon relativ interessant. Das ist genau das, was Stefan gesagt hat. Das ist eben erlaubt, einem Sprachmodell auf die Funktion, also die Funktion einer Software abstrakt zu verstehen. Und dann kann ich eben, ohne ein Programm genau zu finden, kann ich mit dem Programm im Prinzip reden und ihm sagen, ich möchte gerne das und das bauen. Und dann versucht dann dieser Sprachagent mit seinem Verständnis der Funktion der Software das für mich zu tun. Das ist natürlich genau wie mit allem anderen Prompten. Da ist dann vielleicht eine von fünf Versuchen erfolgreich. Aber das ist schon ganz interessant, wenn man sieht, also zum Beispiel großes Feld von Objekten anzulegen, das ist normalerweise manuell sehr viel Arbeit. Sowas geht mit MCP dann sehr, sehr schnell. Und das hat schon das Potenzial, einmal ein ganz neues Interface einzuführen, nämlich das klang vorhin bei Stefan schon an, so ein Natural Language Interface, das ist genau das. Man muss die Software jetzt nicht mehr en Detail kennen. Man muss aber schon ein abstraktes Verständnis davon haben, was man damit machen möchte. Ansonsten ist es auch man muss schon wissen, was man will am Ende des Tages. Man kann es der Software aber sehr viel schneller vermitteln und dann kann man natürlich genau das machen, was Stefan erklärt. Man kann dann auch einen Agenten bitten, einem die Lösung iterativ mit dieser Software zu arbeiten. Das funktioniert schon ganz gut und da kommen schon ganz interessante Dinge bei raus. Das sind für uns im Moment noch Experimente, aber ich glaube, diese Experimente sind sehr, sehr wichtig, um dann auch zu verstehen, wie man mit diesen Tools interagiert. Und das kann ich, glaube ich, auch nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es auch relativ viel also die meisten Kerntechniken kann man sich auch als Open Source Tool erst einmal aneignen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und wenn man sich dieses Verständnis einmal erarbeitet hat, dann kann man diese Tools dann auch, wenn man sie in einem großen Projekt, Produkt oder in einem professionellen Produkt integriert hat, findet auch sehr viel einfacher verwenden. Also diese Techniken kann man sich sehr gut mit dem, was es da gibt, aneignen. Und ich glaube, Stefan, was du gesagt hast, dass es so erstaunlich ist, dass diese Firmen sich so schnell auf den Standard eignen. Und ich glaube, das kommt, glaube ich, daher, dass diese Disziplin noch recht jung ist und die meisten Leute, die da momentan Entwicklung machen, auch mehr oder weniger frisch aus der Forschung kommen. Und da hat man ja eben dieses Paradigma Wissen zu teilen, ja, und weiterzuentwickeln. Das sieht man auch bei vielen dieser Firmen und man sieht eben auch, dass die meisten großen Hersteller von KI-Modellen auch recht viel an Open-Source-Modellen anbieten, die man sich dann auch selbst erschließen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Skillset, ist einfach sich die Zeit und die Neugier zu erhalten, um sich in diese Tools einzuarbeiten, weil es sich ein unheimlich schnell entwickelnder Raum ist. Ich glaube, es gibt auch gar nicht jetzt die eine Technik, die man jemanden in diesem Podcast nahelegen kann, weil wenn man sich den jemanden in 2 Monaten anhört, gibt es schon wieder irgendwie das nächste. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich zu experimentieren und sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wo ich denn diese Tools finde, um dann zu schauen, wo sie einen nutzen können. Und da geht es, glaube ich, auch darum, sich so ein bisschen die Technik anzueignen, um dann auch zu sehen, wie ich auf gute Ergebnisse komme. Das ist auch so ein bisschen Übung. Das ist einfach eine neue Art, mit Software, mit Systemen zu interagieren.
Ich würde gerne nochmal zurück zur Bauplanung und der Planung KI-unterstützt kommen. So von der Sache her würde ich ja sagen, dass KI natürlich prädestiniert ist für einen Einsatz von einfacheren Geometrien. Also das einfach, wenn es darum geht, zu optimieren, zu analysieren, zu automatisieren, dass gerade im Bereich vielleicht Systembau, Modulbau, serielles Bauen, KI einfach einen super Job machen kann, weil es vielleicht auch relativ simpel ist und dass man eher mit parametrischen oder komplizierten Geometrien, Konstruktionen dort vielleicht noch nicht so schnell einen direkten Nutzen erzielen kann. Jetzt ist ja Zaha Hadid dafür bekannt, eher weniger im Modulbau zu denken und zu arbeiten, sondern viel in freien Geometrien und freien geschwungenen Formen zu denken. Wie setzt ihr das denn konkret ein? Also welche Software oder welche Tools nutzt ihr und wie können die oder unterstützen die jetzt einfach nur mal auf die Gestaltung bezogen euren Entwurfsprozess?
Ja, also okay, also wenn ich jetzt konkret über Tools oder vielleicht erstmal ganz abstrakt zu der ersten Frage, zu dem, sage ich mal, dem Modul versus dem topologieoffenen Entwurf. Wir machen lustigerweise ein paar experimentelle Modulprojekte, einfach um zu sehen, wie das unsere Entwurfssprache beeinflussen kann. Wir haben jetzt auch ein Gebäude in Südamerika, das modular aus vorkonfigurierten Gebäudeteilen besteht, die dann mit Robotern gefertigt werden. Und das ist dann alles etwas, was in so einem Quadbit passiert. Aber das haben wir auch festgestellt, schon relativ früh, dass natürlich sich Informationen viel besser abstrahieren lassen, wenn ich sie in Container integriere. Ja, also das, was der Effizienzvorteil, den ich in der Bauwirtschaft habe, mit einem Modul mit bekannten Maßen, den habe ich natürlich auch, wenn ich mit Datenhand habe. Und wir haben letztes Jahr ein Projekt mit Epic Games und haben einen, sag ich mal, modularen Konfigurator für London gebaut. Da konnte man in einem Level, sagen wir mal, in Fortnite, konnte man die Londoner Innenstadt umgestalten. Und das ist etwas, da waren wir zwangsweise aufgrund der Technologie im Prinzip dazu verurteilt, das in so einem Quad-Grid, in so einem kartesischen Raster zu machen. Das ging ganz gut. Und da konnten wir dann auch eine gewisse KI-Intelligenz einbauen, indem wir dann den Benutzern im Prinzip, die haben nur mit ganz, ganz einfachen Abstrakten interagiert, aber die Komplexität ist dann entstanden, weil wir dann in diesem Grid eine Mustererkennung machen konnten und dann plausible Konfigurationen mit einem KI-Algorithmus generieren konnten. Das hieß Reimagine London. Und da hatten wir, glaube ich, in einer Woche 600.000 Nutzer, die angefangen haben, die Londoner Innenstadt umzubauen. Das war ein ganz spannendes Experiment, aber das ging eben auch nur deshalb so effizient, weil wir jetzt in diese Module stecken können. Das ist tatsächlich auch die Herausforderung für uns, so ein bisschen zu gucken, wie wir diese Technik jetzt, sage ich mal, aufbauen können, bohren können, um da komplexere Resultate zu erzeugen. Und jetzt bei der Frage nach Tools, das ist, also was wir in der Praxis angewendet haben, ganz anfangs, war Stable Diffusion, das ist ein Open Source Bildgenerator und da kann man genau das machen, was ich gerade erzählt habe. Da kann man sogenannte Low-Rank Adaption Models, das sind im Prinzip drauf trainierte Datensätze, erzeugen, um dann sehr spezifische Outputs zu bekommen. Und da haben wir relativ viel mit geübt und wir wissen inzwischen auch ganz gut, wie das geht. Wir hatten dann das Glück, dass wir seit 30 Jahren eine Bilddatenbank bauen, die auch sehr gut verschlagwortet ist. Da konnten wir im Prinzip innerhalb von 2 Tagen könnten wir dieses Stable Diffusion Modell mit unserer Bilddatenbank verknüpfen und sehr schnell eigene Modelle trainieren. Das heißt, wir haben jetzt einen Satz von Modellen. Zum Beispiel haben eins, das ist spezifisch für Interiors, eins für Fassaden von Hochhäusern. Sie konnten dann eben aufgrund aus unserer Bilddatenbank relativ klare Typologie-Trainingsdatensätze rausholen und dann unsere eigenen Modelle damit bauen. Und inzwischen experimentieren auch, es gibt RhinoMCP, das ist für Rhino, das ist so ein konzeptioneller Modeler, den wir häufig verwenden, auch für Freiform. Das kann man sich aus dem Internet runterladen und dann kann man zum Beispiel über MCP, über Natural Language, über einen Prompt, kann man dann seinem 3D-Modeler fehlgeben. Das ist sehr spannend im kreativen Bereich. Und was auch sehr gut funktioniert, das ist auch, glaube ich, bei Stefan vorhin angeklungen, ist Wissensmanagement. Also wir haben verschiedene Tools, in denen wir das über Jahrzehnte angehäufte Wissen unseres Büros verfügbar machen. Das ist im Prinzip so eine Art aufgebohrte Suchmaschine. Es gibt ja auch genügend Leute, die heute gar nicht mehr googeln, sondern direkt in ChatGPT gehen. Das machen wir inzwischen auch mit eigenen Daten. Das sind dann einmal Wissensdatenbanken. Es gibt zum Beispiel ein internes Chatsystem, was wir haben, Slack. Wir haben eine Forschungseinheit. Wir haben jetzt 10 Jahre lang Slack-Protokolle in so ein Modell eingesaugt. Und wenn jetzt jemand Neues in dieses Team kommt, kann er sich mit diesem Chatbot unterhalten und kann im Prinzip 10 Jahre lang, 10 Jahre Dialoge zwischen Mitarbeitern zu gewissen Themen in diesem Modell oder kann sich dann eine Suchanfrage beantworten lassen aus diesem Datensatz. Das ist sehr, sehr praktisch. Und was wir eben auch sehen, auch gerade bei jüngeren Mitarbeitern, der diesen Bildmodellen, die wir trainiert haben, wie können die eben auch als Ideenbrowser verwenden, weil natürlich nicht jeder, der neu reinkommt, den kompletten Katalog des Büros drauf hat. Das heißt, mit sehr spezifischen Unternehmensdaten trainierten Modelle sind eben auch unheimlich gut dafür, für neue Mitarbeiter sich in eine Materie einzuarbeiten. Und das funktioniert sehr gut. Und das sind aber hauptsächlich generische Sprachmodelle, die wir da runterladen. Das sind dann so Dinge wie, also wenn man selbst Sprachmodell trainiert, kann sich ein Private GPT machen. Das funktioniert ganz gut. Das ist von OpenAI. Copilot Plus und Microsoft funktioniert ganz gut, wenn man schon viele Daten im Microsoft-Ökosystem hat. Das sind im Prinzip Wissensmanagement-Tools. Und da gibt es inzwischen auch sehr viele interessante, sage ich mal, Meta-KI-Plattformen. Also eine, mit der wir jetzt gerade experimentieren, nennt sich Xfigura. Das ist ein Tool, bei dem ich verschiedenste Bildgeneratoren im Hintergrund laufen haben kann und die im Prinzip zusammenstöpseln kann. Da kann ich ein Bild oder eine Videosequenz generieren, kann das dann in einen Upscaler stöpseln. Und das Interessante ist, dass ich im Hintergrund immer neue Modelle bekomme. Das heißt, ich habe eine große Auswahl an KI-Tools, die dann in diese Oberfläche eingespielt werden, auch mit jedem Update und kann mir dann meine eigenen Workflows basteln. Und das ist eigentlich ganz interessant, um dieses Problem, was ich eben kurz beschrieben habe, dass sich dieser Raum so schnell verändert, dass ich da auch einen Aggregator habe für neue Technologien und die im Prinzip präsentiert bekomme in einer Umgebung, wo ich grafisch sehr schnell mir meine eigenen Workflows basteln kann. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und aber wie gesagt, wenn wir dieses Gespräch in 2 Monaten führen, dann würde ich da wahrscheinlich auch schon wieder mit anderen Tools um die Ecke kommen.
Ja, so also da erinnere ich mich an unser Vorgespräch. Da hast du gesagt, Bildgenerierung hat nichts mit Architektur zu tun. Es ist das Abbild eines Prompts, also quasi wie ein Fiebertraum, der sich aktuell noch nicht in Architekturplanung übersetzen lässt. Also das heißt, die Bildgeneratoren ersetzen nicht den Entwerfer, sondern das Rendering. Das war so die Aussage. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, Stefan, wir wissen natürlich nicht, was in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder im nächsten Jahr an Möglichkeiten durch KI entstehen wird. Trotzdem schwebt das ja irgendwie so ein bisschen auch, glaube ich, über einem, dass es vielleicht auch irgendwann möglich sein wird, aus einem Bild eine richtige Architektur, eine richtige Bauplanung zu generieren. Glaubst du, dass das passieren wird? Wird das möglich sein? Oder wie ist da deine Einschätzung? Was ist da für noch an Entwicklungsleistungen erforderlich?
Also momentan die Bereiche, in denen KI besonders gut funktioniert, die sind ja überall dort, wo ich eben auf große Datensätze zugreifen kann. Also hier zum Beispiel, ich kann auf unendlich viel Code zugreifen, deswegen haben wir halt bei uns, jeder Entwickler arbeitet halt mit KI bei der Softwareentwicklung. Ja? Oder bei den Bildern, da gibt es halt einen Datensatz, kuratierten Datensatz mit 8 Milliarden Bildern und dann kann ich eben sowas gut bauen und bekomme eine hohe Qualität. Jetzt ist eben die Frage, wann ist es soweit, dass irgendjemand ein Modell entwickelt hat, das eben so ein grundsätzliches Verständnis dafür mitbringt, was gute Architektur ist. Also ich sehe momentan schon diesen Bereich, wir nennen das intern so Any to BIM. Das heißt irgendwie, also wenn wir davon ausgehen, dieser Entwurf, der ist am Schluss repräsentiert in einem BIM-Modell, ja, da gibt es halt ganz verschiedene Eingangsmöglichkeiten, hier wieder ein Prompt oder vielleicht auch ein 2D-Plan oder eine Punktwolke. Und wir sehen überall eigentlich in der Forschung schon lange, dass da Ansätze da sind, dass da experimentiert wird. Wir unterstützen selber aber auch die Forschung in Deutschland, also öffentliche Forschung, die eben an manchen solchen Themen dran ist. Aber das wird noch dauern. Also ich sehe da momentan an der Stelle noch keinen Durchbruch. Und das heißt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren sowas passiert. Aber die Frage ist halt schon, wie zuverlässig sind solche Prognosen überhaupt noch? Also wir tun es immer schwerer, auch zu verstehen halt, was passiert denn eigentlich im nächsten Jahr oder was passiert in 2 Jahren, was ist in 10 Jahren? Das war noch nie so sch schwer vorherzusagen. Aber was klar ist, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Was auch klar ist, die großen Unternehmen, die Hyperscaler, sind an solchen Nischenthemen eigentlich nicht besonders interessiert. Ja, die schauen halt eher mal drauf, kann man überhaupt einen PDF-Plan zum Beispiel lesen oder ein PDF-Dokument? Kann ich da das Wissen strukturiert extrahieren? Solche Themen, die kommen, glaube ich, viel früher. Und dann wird man sehen, ob diese allgemeinen Modelle, die wir dann haben oder zum Teil jetzt auch schon haben, uns dabei helfen, solche anderen Modelle, solche, sagen wir, Architekturmodelle dann auch zu trainieren. Aber das ist schon noch ein weiter Weg. Und das ist eben auch das Trügerische bei KI momentan, dass es eben in manchen Bereichen so brilliert und wir dann denken, oh Gott, wie kann er innerhalb von 2 Sekunden einen Architektenvertrag aufsetzen? Und wir glauben dann, dass er eben dann auch innerhalb von 2 Sekunden einen Architekturentwurf machen kann. Aber so einfach ist es halt nicht. Da gehört ja auch viel Kontextverständnis zum Beispiel dazu. Also wenn ich heute eine Architekturplanung mache, muss ich ja viel verstehen, ne? Da gibt es vielleicht einen Bebauungsplan, da gibt es eine Baukultur, da gibt es einen Wunsch von der ausführenden Firma oder es gibt vielleicht auch ökonomische Rahmenbedingungen. All diese Themen sind im Grunde genommen sehr komplex und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da eben was bekommen, was so kreativ ist, woran wir schon arbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht so auch für mich, ich komme auch aus der Forschung, eigentlich auch ein spannendes Thema. Wir haben eben im Grunde genommen relativ wenige Stellen in der Architekturplanung oder in der Bauplanung, wo wirklich optimiert wird, ja, wo man nicht sagt, okay, das ist good enough oder so können wir es bauen, sondern das ist die beste Möglichkeit, dieses architektonische oder soziale Problem zu lösen und da eben sehr stark iterieren und vergleichen und auswählen und so weiter. Also das ist eben was uns im Grunde genommen ein Stück weit verwehrt ist, weil wir eben das Gebäude oft ja nur einmal bauen, an einer Stelle immer nur einmal und deswegen eben sich solche komplexen Optimierungsverfahren nicht lohnen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, an dem wir momentan arbeiten, dass wir so nicht jetzt, weißt du, maßgebliche architektonische Entscheidungen über KI verbessern oder verändern, sondern die kleinen Dinge. Ja, kann ich irgendwo vielleicht nochmal 10% Beton rausholen und damit vielleicht einen großen Impact auf die Klimaneutralität des Gebäudes machen. Und eben dazu müsste ich vielleicht ja an 500 Bauteilen irgendwo was Kleines ändern. Da fehlt uns eben die Zeit und ich hoffe und wir arbeiten eben daran, dass diese Zeit uns geschenkt wird, indem wir da KI einsetzen können. Ja, da habe ich halt die Statik und dann kriege ich eben angezeigt, wo ich noch was rausholen kann. Und dann mache ich es vielleicht auch, ist dann automatisch.
Das macht doch Mut und Hoffnung. Mich würde abschließend vielleicht noch interessieren, wie ist euer Verhältnis miteinander? Also, Sahadit hat eine eigene Entwicklungsabteilung mit, ich glaube, fünf unterschiedlichen Teams, mit verschiedenen Schwerpunkten. Arbeitet ihr eigentlich mit der Softwareindustrie zusammen? Gibt es da einen Austausch? Gibt es da eine Kooperation natürlich auch mit anderen, vielleicht großen, gut aufgestellten Architektur- oder Planungsbüros?
Lustigerweise kooperieren wir mehr mit der Softwareindustrie als mit anderen Architekten. Das ist aber, glaube ich, auch symptomatisch für unsere Disziplin, dass man sich auch immer so ein bisschen beäugt, was eigentlich nicht viel Sinn macht. Lustigerweise, wenn man sich anguckt, also über Userforen, da passiert sehr viel Interaktion. Aber was wir eben, das ist vielleicht noch so ein bisschen was das Dilemma der Bauindustrie im Kontext zu anderen Industrien ist, ist vielleicht ein bisschen unser Dilemma im Verhältnis zur Bauindustrie, dass wir sehr, sehr spezielle Probleme lösen. Ja? Also die Bauindustrie ist natürlich groß, aber wie Stefan es gesagt hat, man baut alles immer nur einmal. Das heißt, Tools für jedes Problem, das man einen speziellen Entwurf hat, sich leisten zu können, dass die Entwicklungsoverheads zu so einem Gebäude sind eben sehr gering. Und bei uns ist es so, dass wir nochmal einen sehr viel kleineren Teil der Probleme, die Bauindustrie hat, betrachten. Also wir machen eben gerne auch mal komplexere Geometrien. Und die Tools, die wir selber bauen, die sind dann welche, die wir brauchen oder die wir bauen müssen, weil wir sie nicht finden. Wir sind natürlich. Also wir haben ein Team von 20 Softwareentwicklern, das sind aber alles eigentlich Architekten, die sich es irgendwie beigebracht haben oder noch einen Zusatzstudiengang hatten. Ja, also wir sind kein Softwarehaus und wir machen das auch bei weitem nicht so effizient wie ein Softwarehersteller. Und wir machen, also unsere Regel ist eigentlich da, wir machen es nur da selber, wo wir nichts finden, was sich kaufen lässt, weil im Regelfall es für uns wesentlich günstiger ist, ein Produkt einzukaufen, das dann auch weiterentwickelt wird. Wozu wir jetzt übergehen ist, und das, da haben wir jetzt gerade ganz interessante Gespräche mit einem größeren und einem sehr, sehr großen Softwarehersteller. Das ist allerdings noch frühe Tage, weil das ist zum Beispiel ein Softwarehersteller, der auch Grafikkarten baut. Dass wir Dinge, die wir anfangen zu entwickeln, dann open sourcen, um dann auch von denen Ressourcen zu bekommen, diese Dinge weiterzuentwickeln. Das heißt, wir bauen jetzt auch, wir haben jetzt 40% unserer Codebasis, haben wir ohnehin schon open source, weil wir viel in Akademie sind. Und was das für uns macht, ist, dass wir einmal eine Idee anstoßen und dann merken wir, da sind auch andere, die ein ähnliches Problem haben, die entwickeln das dann mit uns weiter. Das heißt, wir haben das Problem dann einmal für unseren spezifischen Anwendungsfall gelöst, wir haben unser Problem gelöst, aber wir müssen uns dann nicht damit beschäftigen, dass diese Tools weiterentwickelt werden, weil das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist auch nicht unser Geschäftsmodell, wir machen Architektur. Und also wir sehen jetzt gerade in den letzten Jahren, dass es sehr viel effizienter ist für jemanden, der eigentlich auch überhaupt kein Geschäftsmodell hat, um Software zu verwerten, diese Dinge in Open Source zu stellen. Und da machen wir recht viel und da kriegen wir auch gutes Feedback von Softwarefirmen, die zum Beispiel sagen, ja, ihr habt ein interessantes Problem, aber wir haben auch nicht genug Ressourcen, um dieses sehr spezielle Problem für euch zu lösen, weil einfach der Markt das nicht hergibt. Ja, ihr seid zu nischig mit dem, was ihr macht. Und da kommt eigentlich auch diese ganze Entwicklungsabteilung her, ist, dass wir auch häufig Probleme uns erzeugen, die noch keiner vor uns hatte. Und dann müssen wir es eben unsere eigenen Tools bauen. Sobald es dann irgendwie in den Mainstream kommt, satteln wir dann auch relativ schnell auf ein kommerzielles Produkt. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Zusammenarbeit, einfach weil wir uns dann von einigen Partnern dann auch entsprechend Know-how, also die dürften sich, glaube ich, gerne angucken, was sie entwickeln. Die kriegen dann auch Tipps von denen, ja, oder wie man auch besser mit deren Produkten interagiert. Da bekommen wir was und dann kriegen unsere Partner in der Softwareindustrie auch einen Einblick in das, was vielleicht in 5 oder 10 Jahren ein allgemein zu lösendes Problem ist, weil wir natürlich auch durch die Art von Kunden, die wir anziehen, Dinge machen, die vielleicht noch nicht Mainstream sind, aber dann irgendwann Mainstream werden. Und das funktioniert ganz gut. Also das machen wir auch immer mehr in der Entwicklung mit Softwarefirmen zu arbeiten.
Stefan, und wie funktioniert es bei euch? Wie funktioniert es bei Altplan oder vielleicht insgesamt bei Nemetschek? Also woher kriegt ihr die Ideen, die Anregungen, die Tipps für einen Bedarf an neuen Funktionen, neuen Features in der Software?
Also wir sitzen als Softwareanbieter ja irgendwie zwischen dem Bedarf, oder? Also da gibt es irgendwie ein Problem im Markt und den möglichen technischen Lösungen und den Methoden, ja, die vielleicht aus der Forschung kommen. Und wir kommunizieren natürlich hochfrequent mit beiden Seiten. Das ist immer wichtiger. Also auf der einen Seite haben wir zum Beispiel mal 50 Millionen an die TU München gelegt, um dort ein Forschungszentrum zu KI im Bauwesen zu gründen. Warum? Weil wir wissen, okay, und wenn wir schon vor 5, 6 Jahren eigentlich wussten, dass das große Thema wird und dass wir da eine Führungsrolle spielen wollen, auch im Verständnis von dem, im frühen Verständnis von dem, was in Zukunft kommen könnte. So, das ist so der eine Austausch. Und der andere ist natürlich, dass wir jetzt zum Beispiel hier mit Nils auch regelmäßig treffen und auch mit anderen, um einfach zu schauen, okay, was sind eigentlich so die Ideen? Denn ich meine, für uns, die Herausforderung steckt schon ein Stück weit auch darin zu verstehen, okay, welche von diesen Hunderten von möglichen Anwendungsfeldern von KI im Bauwesen sind eigentlich die, die am relevantesten sind und die das größte Problem lösen. Und wir versuchen eben, dadurch, dass wir beide Seiten kennen, die technischen Möglichkeiten und die Probleme, dann eben ein Stück weit auch priorisieren zu können und im Grunde genommen auch beiden Seiten auch wieder helfen können. Ja, also wir geben Relevanz weiter an die Forschung und wir geben aber auch so ein bisschen Guidelines, wie zum Beispiel heute mit diesem Podcast, ein Stück weit eben diese Guidelines auch in den Markt zurück, damit der sich auch ein Bild machen kann von aktuellen Stand der Technologie und auch weiß, wie er eigentlich heute reagieren muss oder was er heute tun muss, damit er vielleicht in einem Jahr noch erfolgreich ist. Also das sind wir tatsächlich so eine Übersetzerrolle, was ich schön finde. Der Dialog ist sehr, sehr offen. Also das habe ich eben in der Vergangenheit so nicht erlebt, dass alle eigentlich sich so an den Tisch setzen und ganz offen über das sprechen, was sie tun. Das hängt damit zusammen, dass diese Entwicklung so extrem schnell ist. Wir erleben ja jetzt quasi vielleicht die maßgeblichste technologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte in so einem Zeitrafferformat. Das, was wir heute besprechen, mag vielleicht nächstes Jahr völlig obsolet sein oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, aber die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Und ich glaube, nur durch diesen engen Austausch schaffen wir es überhaupt, da Schritt zu halten. Und Geschwindigkeit kommt tatsächlich nur über Partnerschaften.
Wunderbar. Dann danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die offenen Worte. Nils Fischer von Zaha Hadid und Stefan Kaufmann von Allplan. Und viel Erfolg bei allen zukünftigen Entwicklungsthemen, die ihr noch so vor der Brust habt. Danke euch.
Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und das war's für heute. Und hier nochmal der Hinweis, dass das Heinze Klimafestival immer näher rückt. Am 19. und 20. November findet es wie gewohnt in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk Partner Edition.
Das war der Heinze Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.